Diese Maßnahmen sollten einhergehen mit ähnlichen Reformen im österreichischen Teil der Monarchie. Aus der Beinkammer des Habsburger Absolutismus, erklärte er, wehe eine verpestete Luft auf uns, die unsere Nerven lähmt und sogar unseren Geistesflug bannt. Die Dynastie muss also zwischen ihrem eigenen Wohle und der Erhaltung eines entarteten Regierungssystems wählen. Eine deutsche Übersetzung der Rede wurde dem juridisch-politischen Leseverein zugespielt und heimlich in der ganzen Hauptstadt verteilt. Sie brach, erinnerte sich eine Augenzeugin, wie ein zündender Funke in die ohnehin aufgebrachten Köpfe der Wiener ein. Kossuths letzte Forderung war insofern wichtig, weil sie nahelegte, dass er die Monarchie erneuern, nicht zerstören wollte. Allgemein wurden diese frühen Äußerungen des revolutionären Protests nicht als Aufrufe zur Zerschlagung der bestehenden Machtstruktur ausgegeben, sondern als Warnungen mit dem Ziel, das System vor den Konsequenzen der Irrtümer seiner Bewahrer zu bewahren. Proteste bürgerlicher Herkunft wiesen tendenziell, schon bevor die Revolution in Gang gekommen war, auf die unbeschreiblichen Gräuel hin, die geschehen würden, wenn nicht rechtzeitig Reformen durchgeführt würden, um die unzufriedenen Massen zu besänftigen. Es ging darum, Macht für die besitzenden Klassen zu fordern, während gleichzeitig ihr Vermögen geschützt und eine weitere Radikalisierung verhindert wurde. Selbst Löhners Manifest, das bei weitem radikalste der ersten Tage, mied sorgsam das Wort Revolution, schwor der Gewalt ab und bekundete den Ehrgeiz, den Staat, den Kaiser und das Reich zu retten, indem die Bande des Vertrauens zwischen der Monarchie und ihren Untertanen wiederhergestellt würden. In Wien zogen, wie an vielen anderen Orten, die Minister den Zorn der Reformer auf sich, nicht der Monarch selbst oder die Institution, die er verkörperte. Das lag nicht zuletzt an der allgemeinen Zuneigung zu Kaiser Ferdinand, einem ahnungslosen und inkompetenten Herrscher, der aber ein überaus liebenswerter Mensch war, mit einer herzlichen Art und der Gabe, sich beim einfachen Volk beliebt zu machen. Doch die Wiener hatten andere Gründe, ihre Hoffnungen an den Monarchen zu knüpfen. In der Hauptstadt war allgemein bekannt, dass die Schlüsselfiguren am kaiserlichen Hof in der Frage gespalten waren, wie man weiter vorgehen sollte, und dass einige sogar der Meinung waren, es sei an der Zeit, den unbeliebten Leiter der Polizei- und Zensurhofstelle, Josef von Sedlnitzky, und den Außenminister und Kanzler Fürst Metternich fallen zu lassen, der von der liberalen und radikalen Intelligenz als die langjährige Inkarnation der schlimmsten Aspekte des österreichischen Regierungssystems angesehen wurde. Als der Landtag von Niederösterreich am 13. März endlich zusammentrat, herrschte große Aufregung. Die Studenten, die mittlerweile die Kontrolle über die Universität übernommen hatten, hatten eine Demonstration vor dem Landhaus organisiert, wo sich Handwerker zu ihnen gesellten, die ihren traditionellen blauen Montag begingen. Die Massen standen so dicht um das Gebäude, dass es schwer fiel, in den Hof zu gelangen.